Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Herzlich willkommen zum Dividendienstag, der größten, besten Dividendienstag-Livestream-Show im gesamten Dachraum. Die interaktivste, die beste, die schönste, die tollste und was mir noch alles nicht einfällt an Adjektiven.
Jetzt herzlich willkommen. Jetzt hast du mir sogar schon die Wörter aus dem Mund genommen. Ja, normalerweise nicht mal. Und interaktivste.
Ja, genau, jetzt habe ich es mir gemerkt.
Heute hast du es gesagt.
Ja, weil sonst vergesse ich es ja immer.
Ja, aber ich fand das schön, das hat sich schon so eingebürgert, dass ich dann nochmal so nachlege, weißt du?
Ich würde sagen,
willkommen zum Dividendienstag, Leute. Schön,
dieses Mal,
dass ihr alle wieder dabei seid.
Vergessen wir auch nicht die Begrüßung. Du hast eine gute Einleitung gemacht. Wir begrüßen mal die Leute, weil letztes Mal haben wir das einfach schlichtweg vergessen und sind einfach eingestiegen. Habe ich dann noch ein paar Kommentare bekommen, aber gegrüßt seid ihr der liebe Arian, Patrick, Wolf, Hugo Schiemer, Andi Jüsten, Marc Jochens, Ralf Bischoff und ganz viele andere Leute sind am Start heute. Und auch auf Instagram haben wir fast 20 Leute. Wow.
Krass.
Ja, über was reden wir denn heute so? Gib ein Stichwort.
Heute geht es darum, mit Dividenden in die Rente, ja? Rente mit Dividenden, ist das denn überhaupt möglich? Das wollen wir in dieser Show hinterfragen. Und wir gehen, denke ich, einfach mal, das ist ein Thema, über das können wir uns, glaube ich, wirklich Stunden unterhalten. Ja. Und auch mit dem Chat zusammen, weil es ist wieder so ein Grundsatzding. Ja. Und ich denke, es wird einige Möglichkeiten geben, auch sich mit dem Chat hier auszutauschen. Und wir werden einfach viele, viele Fragen dazu beantworten. Zum Beispiel, würde ich sagen, was sind Dividenden, ist es ein Ersatz für Zinsen, wie viel braucht man, wie ist vielleicht auch die aktuelle Lage, wir haben uns gerade schon vor der Show so ein bisschen unterhalten darüber, wie das aussieht mit dem US-Dollar und wie sich das dann auf uns auswirkt, ETF oder Einzelaktien, das Alter kann man mit einbeziehen, also es gibt wirklich viele, viele Sachen zu besprechen, wenn es darum geht, kann man mit Dividenden in Rente gehen?
Es gibt übrigens auch einen Blog Rente mit Dividende. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist tatsächlich schon ein sehr alter Blog und ist auch einer der Blogs, die mich dazu inspiriert hat, auch selber zu bloggen. Da heißt es einfach rentemitdividende.de.
Schau an.
Also rente-mit-dividende.de. Das ist der liebe Alex und der bloggt schon sehr lange und auch einer der Personen, die mich dazu motiviert hat, da auch mit dem eigenen Blog durchzustarten. Also ein bisschen auch eine Hommage an diesen Blog, so der Titel, finde ich zumindest. Ja. Hast du ihn auch gerade gegoogelt?
Ich habe ihn auch gerade mir aufgerufen, du hast ja die Adresse durchgegeben, genau. rente-mit-dividende.de. Genau. So, ja,
der ist auch bei mir in der Blogroll, den lese ich auch regelmäßiger, darum.
Ja, also der Name sagt mir auf jeden Fall schon was, sag mal, vielleicht habe ich sogar mit ihm schon geschrieben per E-Mail, aber hat der zwei Seiten vielleicht sogar?
Nee.
Nee, okay, dann.
Also Rente mit Dividende, vielleicht auch an den Chat. Ihr könnt ja mal so vorweg, bevor wir überhaupt loslegen mit dem ganzen Thema, mal reinschreiben. Denkt ihr, ja, es ist möglich, dann schreibt einfach so rein. Oder nein, ist es nicht möglich oder halt was dazwischen. Schreibt es gerne mal rein, dass wir auch so ein bisschen so den Trend aus der Community sehen, wie ihr oder was ihr davon denkt oder ob ihr das vielleicht selber auch schafft. Und ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Ich weiß nicht, wie wir da loslegen wollen. Ich habe grundsätzlich mir als allererstes eigentlich aufgeschrieben, das ist immer wieder ein sehr wichtiges Thema, wenn man sich damit beschäftigt, die 4%-Regel, respektive die konservative 3%-Regel. Die wird ja sehr oft dann auch hier vermutlich angewendet. Wie siehst du das?
Die 3- bzw. 4%-Regel, das beziehst du darauf, wie hoch soll die
Entnahmerate sein? Nee, die Entnahmerate, also mit der Trinity-Studie, dass du im Prinzip dein Kapital unendlich lang verzehren kannst. Das ist im Prinzip, da haben wir auch schon drüber mal gesprochen eigentlich. Also sprich, wenn du 100.000 hast, die sind breit diversifiziert investiert am Aktienmarkt, dann kannst du 4% eigentlich für immer und ewig rausnehmen. Für immer und ewig,
Ja,
ohne
gut,
dass das
das ist ja,
Kapital
das ist ja
verzehrt wird.
schon direkt in der Entnahmestrategie bist du dann ja
Genau,
sozusagen.
ja, und um was geht's ja doch heute, oder? So
Fast
Rente mit
forward.
Dividende. Nee, also ich meine, das Ding ist ja, das ist ja so die Voraussetzung überhaupt, weil das ist ja dann wirklich die Rente mit Dividende. Ja, also die konkrete Rente mit Dividende. Wir reden nicht von irgendwie Zustupf, das kommt dann später vielleicht als Grundsatz, aber ich meine so wirklich, die Crème de la Crème ist die Rente mit Dividende, ausschließlich von Dividendenleben, ohne, ich möchte nochmal betonen, ohne Aktien zu veräußern. Es geht rein ausschließlich um Dividenden. Das bedeutet so gesehen, man muss genug Kapital angesammelt haben, um überhaupt dieses Ziel Rente mit Dividende zu erreichen. Weil es ist nicht Rente mit Dividende und Aktienverkäufen und Kursgewinn realisieren, sondern die Rente mit Dividende. Darum dachte ich, das wäre ein guter Einstieg mit der 4 respektive 3% Regel, damit wir auch ganz klar sagen, wir reden aktuell zumindest gerade über diese Rente mit Dividende.
Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig, natürlich einleitend nochmal zu erwähnen. Das ist die Crème de la Crème, das Ziel, wo so viele hinwollen und manche hinterfragen auch, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil man ja dann der reichste Mann auf dem Friedhof eventuell sein könnte. Und will man das denn? Und manche sagen definitiv, ja, ich will ja auch ein bisschen was vererben und es hat schon was, wenn man nur von diesen Dividenden leben kann. Also von Gewinnbeteiligungen, von Unternehmen, die man bekommt, wenn man Aktien hat. Liebe Leute, das ist schon eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Und warum ist das so geil? Weil man einfach ständig immer was bekommt. Wir müssen uns hier immer rechtfertigen, Dividenden, warum? Ja, man kann immer vor- und zurückrechnen, aber es ist einfach super motivierend, das nochmal einleitend hier die Worte, dass man ständig etwas aufs Konto drauf bekommt. Das haben mir so viele auch bestätigt, wenn ich mich one-on-one mit irgendwelchen Leuten unterhalte, geben die super viel darauf, dass man einfach ständig diesen Gruß von dem Unternehmen bekommt und so daran erinnert wird, wo man investiert ist. Super cool.
Hier schreibt auch der Pink Leoli sehr, sehr, sehr passend. Wir wären wohl alle nicht hier, wenn wir es nicht glauben würden. Zu
Ja.
meiner Frage von vorher beim Dividendienstag. Natürlich, ist ja ein Dividendienstag. Ich
Ja,
möchte aber an dieser
genau.
Stelle noch so eine kleine, aber feine Problematik darauf hinweisen, wenn wir über diese 4- oder 3%-Regel sprechen. Denn in der Realität, wenn diese 4 oder 3% netto sind, müssen wir in der Realität 4 bis 5,5% an Brutto-Dividendenrendite erhalten von unseren Investments. Und nicht alle Unternehmen, insbesondere auch nicht europäische Unternehmen, bewegen sich in diesen Größenordnungen an Dividenden. Ja, das heißt, das ist dann eine schwierige Sache tatsächlich, weil diese 4 bis 3%, das ist natürlich. Da müsste man sonst noch Steuern drauf rechnen und so weiter. Das erhöht dann auch entsprechend das Vermögen, was man braucht. Ja. Und nur schon 1% Unterschied sind riesige Unterschiede im Vermögen, das man braucht, um halt diesen jährlichen Cashflow-Dividende rauszuziehen.
Ganz genau. Also diese Crème de la Crème, die wir jetzt mal direkt hier thematisiert haben, die ist natürlich gar nicht so einfach zu erreichen. Das ist das Ultimo, was man erreichen möchte als Anleger wahrscheinlich. Dann muss man das auch wieder so ein bisschen realistisch betrachten, jetzt auch, ne, wenn man die Steuern noch mit einbezieht und die tatsächlichen Dividendenrenditen, die man dann bekommt und wie sich das Kapital dann letztendlich vielleicht auch vermehrt. In der Zeit, in der man angelegt hat, muss man schauen, dass man halt auch früh anfängt, Geld zurückzulegen, weil die wenigsten fangen jetzt wahrscheinlich mit 200.000 oder 400.000 Euro oder Schweizer Franken an, was du dann eben brauchst, um mal eine gescheite Summe zu bekommen, mit der du gut im Monat leben kannst. Ja. Deswegen muss man eben wirklich schon früh dabei sein. Deswegen ist das gut. Hier, bin dann Anfang 40, schreibt Finanzbär. Du bist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen jünger, wa? Wie alt ist denn der Finanzbär jetzt?
Ich weiß gerade gar nicht. Wahrscheinlich auch so Mitte 20 kann ich mir vorstellen.
Das ist absolut schon richtig. Besser früh als zu spät, dann anzufangen. Und nur das ist der einzige Weg, ne? Wie man da letztendlich hinkommen kann.
Das Ding ist halt, und jetzt möchte ich nochmal zum nächsten Punkt kommen, und das hat Ralf Bischoff auch gut schon gefragt, die Dividende muss ja vor allem auch dauerhaft fließen. Also sprich, die nächste Frage, die Einleitung, wie sicher ist denn überhaupt die Rente mit Dividende? Ja. Wir sehen es ja aktuell, die Krise, Dividendenkürzungen, Streichungen und so weiter. viel Puffer muss man einplanen? Wenn man Puffer einplant, heißt, man braucht da wieder mehr Vermögen, noch mehr, ja. Das heißt, wir nehmen jetzt mal so ein bisschen die antagonistische Stimmung, so ein bisschen den realistischeren Ansatz. Später kommen wir dann vielleicht auch noch zum nächsten Punkt. Aber das sind alles Fragen, die man sich dann auch real stellen muss, wenn man sich das Ziel hat, Rente als Dividende, oder?
Total, klar. Also wie du schon gesagt hast, wir sehen es jetzt aktuell. Ich habe vorhin einen Bericht gelesen, dass irgendwie dieses Jahr 30% weniger Dividenden gibt. In jetzt Europa, glaube ich, war das. Hier sind wir noch ein bisschen schlechter gestellt als jetzt in den USA. Da ist es deutlich weniger noch zu spüren. Die Auswirkungen von der Krise aktuell, die kommen da sehr, sehr gut durch. Aber hier muss man eben schauen, wegen jetzt auch dieser jährlichen Auszahlung, die man eben hier in Deutschland und Europa ist das normal, dass man nur einmal im Jahr Dividenden bekommt. Das heißt, da muss man dann schon richtig gut haushalten. Das kommt natürlich auch noch mit dazu, ja. Dividende ist vielleicht nicht ganz, also ist auf jeden Fall nicht sicher, klar. Ja. Kann man jetzt nicht behaupten, Dividende wäre das Sicherste, was es gibt. Und das ist auch, was sie von den Zinsen extrem unterscheidet. Mhm. Ja, Dividenden sind keine Zinsen. Ja. Auch wenn man es gerne oder häufig mal liest, dass Dividenden vielleicht die neuen Zinsen sind. Sie sind nicht so garantiert. Je nachdem, wie die Gewinne in die Unternehmen fließen, können auch Dividenden zu uns fließen. Deswegen, sie sind nicht sicher und gerade in Deutschland, wenn wir eh nur einmal jährlich zahlen, dann
ist weniger das, ist kalkulierbar
es noch unsicherer, auch, ja. Ist es noch unkalkulierbarer, genau, weil wir ja eventuell auf 12 Monate gehaushaltet haben, weil wir innerhalb von 3-4 Monaten alles bekommen haben und dann stellen wir fest, nachdem wir eigentlich jetzt schon wieder die nächste Dividendenfuhre bekommen wollen würden, stellen wir fest, oh, wir sind jetzt in der Krise und da kommt leider dieses Jahr nichts.
Genau, so oder, wie jetzt. Es gibt ja Leute.
Sehr viel weniger, genau.
Ja, es gibt ja Leute, die sind jetzt davon genau diese Situation, die du gerade auch beschrieben hast, betroffen. Und ich habe jetzt auch noch einen anderen Ansatz mir aufgeschrieben, Rente mit ETFs. Was ist, wenn man ETFs hat? Stellen wir uns zwar vor, jemand hat nur den Vanguard FTSE All World. Das ist eine Ausschüttung, je nachdem, von 1,6 bis 2% brutto pro Jahr. Das heißt, hier sind wir nicht mal annähernd bei diesen, ich sage jetzt mal, brutto 4 bis 5,5%. Also da brauchen wir fast das Dreifache noch. Ja. Das heißt, das ist kaum mit jetzt einem ETF, der sehr breit diversifiziert ist, möglich. Man hat dann vielleicht einen speziellen Dividenden-ETF, der sich auf Dividenden-Aristokraten fokussiert, der möglichst annähernd an diese 4 bis 5,5 brutto kommen würde und diversifiziert halt in eben dividendenstarke Unternehmen investiert ist. Oder irgendwelche REIT-ETFs oder sonstige höher ausschüttende Investments, die hohe Dividendenrenditen haben. Aber hier ist auch wieder wichtig, höhere Rendite oder in Form von Dividende bedeutet auch unter Umständen mehr Risiko wiederum auf der anderen Seite. Oder dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass vielleicht in Krisen dann die Dividenden noch krasser gestutzt werden. Ja? Das heißt, es hat alles so seine Schattenseiten und seine Sonnenseiten. Und ich habe mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben, tatsächlich, was sehr realistisch wäre, ist zum Beispiel in Kombination jetzt zum Beispiel auch, wenn man die Dividendenstrategie verfolgt, vielleicht eine abgezahlte Immobilie parallel dazu. Weil dann hat man auch viel weniger Kosten, die man tragen muss, langfristig gesehen. Weil bei euch zum Beispiel in Deutschland zahlt man ja die Immobilie ab. Hier in der Schweiz anderes Thema. Bei uns zahlst du die Immobilie nie ab wegen dem Eigenmietwert. Das ist Spezialthema, also eigentlich Schweiz-exclusive. Aber bei euch ist ja das Ziel bei einer Immobilie, dass man die abzahlt. Und dann hat man irgendwann auch diese Kosten nicht mehr und braucht dann auch wieder weniger Dividendeneinkommen, weil man eben Eigenheim wohnt. Das wäre zum Beispiel ein Approach, um dann auch die monatlichen Kosten zu senken und wieder dieses Kalkulierbare mehr reinzubekommen. Weil wenn du im Eigenheim lebst und darin sterben möchtest, dann ist es sehr kalkulierbar, dass du da nicht ausziehen möchtest, weißt du? Vor allem, wenn du weißt, du möchtest da bleiben an diesem Ort. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Approach, wo ich auch sagen könnte, hey, jemand, der Rente mit Dividende sozusagen im Blick hat, da kann auch eine Kombination, wenn man auch, also wie sagt man dem, sässig bleiben, nicht sässig. Einfach, wenn man halt an einem Ort bleiben will, sich niederlassen.
Sesshaft.
Sesshaft, genau, sesshaft bleiben möchte, genau, dass da vielleicht eine Kombination auch mit abgezahlter Immobilie durchaus Sinn macht, in einem Land, wo man halt keinen Eigenmietwert hat, wie hier in der Schweiz. Ja.
Stimmt. Ich glaube, das Thema hatten wir so eigentlich noch nie. Ja. in der Richtung, dass man eigentlich mit den Dividenden auch länger haushalten muss. Mhm. Oder?
Also ich kann nie hatten wir nicht, aber das ist ja das Wichtige. Das ist ja das Wichtige dann.
Genau. Deswegen schreibt es euch hinter die Ohren, die jetzt alle neu zuhören und für die Dividenden vielleicht etwas Neues sind, dass man auch hier vielleicht ein bisschen länger in die Zukunft schaut und guckt, dass man vielleicht tatsächlich ein halbes Jahr oder so, ich weiß es, also es ist halt schwierig zu sagen, wie viel man puffert, weil man muss auch realistisch irgendwie bleiben mit den eigenen Finanzen. Und dann habe ich jetzt gerade den Faden verloren.
Also ich weiß aber, was du meinst, also dass man auch so auf dieses Kalkulierbare achten muss, ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel deine Kosten ja senkst in Form, du hast eine abgezahlte Immobilie, du weißt, du lebst da drin, bis du stirbst und vererbst die noch, dann weißt du, du hast keine Mietkosten für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Das heißt, du hast einen enorm riesigen Kostenblock, wo du ganz genau weißt, den wirst du nie mehr haben in deinem Leben. Und das macht das Ganze dann deutlich sicherer oder kalkulierbarer. Nicht perfekt, aber es ist einfach kalkulierbarer. Der Finanzwolf schreibt auch hier gerade genau sein Thema, Immo ist abgeschlossen, das ist auch seine Idee. Da habe ich mir letztens mal auch noch auf Instagram, glaube ich, kurz geschrieben. Also er hat jetzt eine abgezahlte Immobilie. Er ist jetzt genau in der Position, wenn er Dividendeneinkommen hätte, davon leben könnte. Er muss auch keine Miete mehr zahlen, weil er in dieser abgezahlten Immobilie lebt, wo er wahrscheinlich auch bis ans Lebensende leben möchte. Ja? Mhm. Das heißt, du hast dann verschiedene Faktoren, die so ein bisschen rausgehebelt werden. Du musst auch keine Angst haben, dass dich dein Vermieter rausschmeißt oder so und du eine neue Wohnung suchen musst. Das ist meinen Eltern jetzt ja passiert, weil die Bude abgerissen wird nächsten Sommer. Ja, weil sie haben zur Miete gelebt. Das heißt, das sind alles solche Faktoren, die dann nicht mehr relevant sind, weil du dein Eigenheim hast. Wenn du sesshaft werden willst und weißt, dass du sesshaft bleiben möchtest.
Stimmt. Dafür ist so eine Immobilie auf jeden Fall praktisch. Ich habe mir halt auch überlegt, okay, auf der anderen Seite, wenn du halt bei Rente mit Dividende wäre eigentlich eine sehr hoch ausschüttende Variante, oder? Also wo man halt wirklich gucken muss, also realistisch gesehen, wenn man jetzt mit diesen 3-4% klarkommen will, muss man halt gucken, dass man die bekommt.
Also 4-5,5 musst du brutto dann haben.
Genau, brutto dann auch noch. Das heißt aber, also du hast ja trotzdem Kapital für die Immobilie auch beiseite gelegt und sozusagen ausgegeben. Das ist ja dann auch, du hast es ja auch sozusagen investiert, parallel dazu. Ich frage mich jetzt halt, du kannst als Aktionär, kannst du ja auch, wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht kriege ich nicht diese 3-5% direkt am Anfang, wenn man noch jung ist und startet, dass es sich vielleicht tatsächlich auch lohnen kann in so einem FTSE All World, der irgendwie nur 2% gibt, weil du ja auch noch die, erstens natürlich die Dividendensteigerungen hast, weil jedes Jahr noch ein bisschen, im Optimalfall ein bisschen mehr Dividende reinkommt und du natürlich auch die Kurssteigerungen hast, weil sich dein Vermögen halt selbst sehr gut noch steigert. Also ne, dein angelegtes Geld. Wenn du jetzt nur in Hochdividendenwerte investierst, dann kommt da wahrscheinlich kursmäßig nicht so eine große Steigerung von rum. Weißt du, was ich meine? Ja. Und so kann es auch wieder sein, ich meine, das müsste man jetzt genau ausrechnen, aber inwiefern sich das dann wieder ausgleicht und die Immobilie sich lohnt oder nicht, ist dann natürlich auch wieder so eine Frage. Aber ich muss zugeben, es ist auf jeden Fall sehr schön zu wissen, wenn man keine Miete mehr ausgeben muss.
Also es geht
das
ja,
ist richtig.
Es geht ja, glaube ich, auch um die Kalkulierbarkeit, weil das Problem ist, was machst du, wenn du nicht genug Puffer hast und du hast Corona? Ja, ja. Du kannst dann nicht auf einmal, also woher nimmst du jetzt das Geld? Weißt du? Du willst vielleicht unter Umständen gar nicht mehr nochmal arbeiten gehen, wenn du dich schon mit 50 zur Ruhe setzt. Dann müsstest
du deine Anteile verkaufen.
Und das ist dann das Problem. Und was ist, wenn du das genau zufälligerweise im Crash machen musst? Also genau im Crash, März im Tief. Und du musst.
Ja, weil das
du
musst. Ist blöd.
Und es gibt Leute, die sind wahrscheinlich in dieser Situation gewesen. Das müssen wir uns nicht, es gibt genug Menschen auf der Welt und irgendjemand oder mehrere waren genau in dieser Situation und mussten diesen Step tätigen. Es ging nicht anders. Und da kommt dann wieder so der nächste Punkt. Man muss nochmal realistisch anschauen, in der Regel das Geld, was man ja monatlich investiert, fließt ja nicht alles in Dividendenaktien oder Dividenden-ETFs. Man hat vielleicht auch noch Gold, wie du P2P-Kredite, andere Investments. Ja. Ein ausgewogenes Portfolio hat jetzt vielleicht nicht nur 100% Aktienanteile, Dividendenaktien oder verschiedene Aktien diversifiziert, sondern vielleicht auch eine kleine Prise Gold, eine Prise ETFs, eine Prise Immobilien oder was auch immer, Kryptos. Ja. Das heißt, man muss das Ganze auch nochmal realistisch anschauen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Gold im Portfolio habe und bei 100.000 vielleicht 5% davon ist Gold als Beispiel, also 5.000. Diese 5.000 sind nicht aktives Kapital, das arbeitet. Ja. Das generiert ja nichts, das ist einfach ein Stück Metall. Das heißt, eigentlich arbeiten vielleicht unter Umständen nur 95.000 von diesen 100.000. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, ich hätte 1 Million und wir sagen jetzt, okay, im Schnitt 4% Dividendenrendite, aber vielleicht habe ich ja 5% Gold, dann ist es aber nur 4% auf 950.000. Weißt du? Das ist dann so ein bisschen so ein Punkt, wo man dann auch die Realität anschauen muss und sich sagt, wahrscheinlich, wenn ich die Rente mit Dividende erreiche, sind das aber nicht ausschließlich nur die Assets, die ich habe, sondern ich habe noch andere Assets nebenbei, die das gesamte Portfolio ausmachen. Und ich lebe nicht direkt vom Gold, aber das Gold ist dafür da, wenn es dann mal ordentlich kracht, ja, und richtig scheppert, dass ich da immer noch so ein kleines Backup. Ja. Also ich habe jetzt gerade eben heute, wir haben es vorhin auch kurz besprochen, zwei Interviews mit Ray Dalio angeschaut und dann haben wir Bridgewater Associates, das ist ja sein Fonds, der hat aktuell 20% in Gold. Das ist über 1 Milliarde US-Dollar. Überlegt euch das, man hat 20% davon in Gold. Und du hast vorhin auch nochmal erwähnt, Warren Buffett hat ja auch dieses Goldminenunternehmen sich unter, also einen gewissen Teil sich da erworben. Also man muss immer so ein bisschen Barrick überlegen. Gold. Genau, Barrick Gold. Dass, wenn man mit Dividenden in Rente geht, meistens nicht nur Dividendenaktien vermutlich im Portfolio hat, im Investmentportfolio, sondern auch noch andere Asset-Klassen. Und dadurch das Vermögen doch schon relativ hoch ist, wenn man mal wirklich nur mit Dividenden in Rente geht.
Mhm. Auf jeden Fall. Was ja auch wieder absichernd auch ist, ne?
Genau.
Ich meine, das ist alles absichernd und Rente mit Dividende wäre, das ist so richtig schön, Rente mit Dividende. Ich weiß gar nicht, diese Seite war mir gar nicht so bewusst, aber das ist perfekt. Das klingt wunderbar.
Ja, also ich glaube, so Rente mit Dividende, wenn du das richtig aufbaust, vermutlich sicherer als die staatliche Rente, so ein bisschen überspitzt gesagt, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn man es natürlich schafft. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wie realistisch ist es denn genau?
Ja. Aber warum ist es denn vielleicht sogar safer als die staatliche Rente? Weil natürlich manche Unternehmen mehr Marktkapitalisierung mitbringen als Deutschland allein.
Genau.
Und ist das Johnson & Johnson nicht so ein Beispiel dafür? Haben die nicht eine höhere Marktkapitalisierung als Deutschland? Ich glaube, ich habe mal sowas gehört. Nee,
also wie meinst du? Also was? Also zum Beispiel Apple.
Vielleicht ist es auch komplett falsch.
Also Apple hat ja 2 Billionen Marktkapitalisierung und das ist größer als der gesamte DAX. Der gesamte DAX. Also Apple ist größer als der gesamte DAX. Das ist jetzt nur der DAX. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der DAX ist. 1,
was die irgendwas. Die deutsche Politik so zur Verfügung hat. Oder so. Ich glaube, da gibt es auch Unternehmen, die da drüber stehen.
Aber das Wichtige ist jetzt, wenn wir uns mal anschauen, wie realistisch ist denn das Ganze? Weil die meisten, und das ist so ein bisschen in den Finanzblogs, Finanzchannels und so weiter auch ein bisschen verbreitet, ja, finanzielle Freiheit mit 30, Rente mit der Dividende mit 30 und so. Jetzt mal ganz konkret, ich glaube, die wenigsten schaffen es innerhalb von 10 Jahren, selbst wenn sie mit 20 starten, mit 30 bereits mit Dividenden komplett finanziell frei zu sein. Es werden Leute schaffen. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Ja. Ich sage nur, wenn es 100 ausprobieren und 100 sich sagen, hey, ich versuche mein Glück, dann werden es vielleicht 2 oder 3 von diesen 100 schaffen, direkt schon mit 30 soweit zu sein. Die meisten werden vielleicht, oder ich sage jetzt mal, vielleicht die Hälfte wird es dann mit 40 oder 50 schaffen und dann wird es noch irgendeinen Teil geben, die schaffen es dann auch erst mit dem richtigen Renteneintritt, weil sie halt nicht so viel Vermögen aufbauen konnten, weil sie halt nicht die Möglichkeit gesehen haben, dies, das, jenes. Und dann kommen wir zu den Punkten und das ist dann zum Beispiel vielleicht auch, vielleicht ist es dann irgendwann mit der Zeit, merkt man, okay, das klappt vielleicht nicht, dann ist es einfach der Zustupf zur Rente. Oder man fängt einfach schon sehr früh Teilzeit zu arbeiten. Das ist ja auch nicht irgendwie verkehrt. Ich meine, es ist ja nicht ein Misserfolg, dass ich jetzt vielleicht mit 40 nicht direkt in die Rente gehen kann mit den Dividenden. Aber was ist, wenn ich auf einmal auf 50% reduzieren kann? Also das Arbeitspensum halbieren kann. Ja. Die wenigsten Menschen können das. Ja? Also das heißt, man muss es dann auch ein bisschen in Relation sehen und dann auch merken, okay, Wenn ich einen 25-Euro-Sparplan pro Monat habe und der sich nicht ändert, werde ich in 10 Jahren auf jeden Fall nicht finanziell frei damit. Ja? Dann dauert es ein bisschen länger. Das heißt, man muss auch so ein bisschen verstehen, dass das, was man tatsächlich monatlich spart, einen riesigen Impact drauf hat, wann man dieses Ziel erreicht. Ja? Der Finanzbär hat vorhin geschrieben, er investiert irgendwie 3.000 Euro pro Monat und wenn er 3.000 Euro pro Monat investiert und er ist irgendwie Mitte 20 oder so, dann schafft er das locker mit 40. Kann man sich ja ausrechnen mit Zinseszinsrechner. Ja? Das heißt, da muss man mit, glaube ich, so realistisch vielleicht das falsche Wort, aber muss sich so mal diese Zahlen mal eintippen. Was kommt dabei raus, wenn ich 25 Euro über 10 Jahre investiere pro Monat? Oder 3.000 Euro über 10 Jahre pro Monat? Und dann sieht man, krass, dass mit dem einen bist du schon nach 10 Jahren Millionär oder drüber und mit dem anderen hast du vielleicht 100.000 oder so. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ja.
Ja, deswegen, ich habe mir gerade gedacht, als du auch gesagt hast, okay, dann geht man vielleicht mit der Arbeit runter. Klar, wenn man das möchte, geht man mit der Arbeit runter. Oder man arbeitet halt gleich und verdient das Gleiche, damit man dann noch mehr, noch schneller in diese wohlverdiente Rente mit Dividende
Aber das Problem
gehen
ist,
kann.
und das habe ich mir auch vorhin mal angeschaut in der Kurve, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, mit 50 es schaffst, dein Arbeitspensum um 50% zu reduzieren, weil du so viel angespart hast, um die restlichen, also um dein Vermögen zu verdoppeln in der Zeit mit dem Gehalt, was du über diese Jahre hinweg geschafft hast, das schaffst du gar nicht mehr. Das schaffst du nicht mal mehr bis zur Rente. Das ist der Witz an der Sache. Weil dein Einkommen muss drastisch steigen und das bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich mit 30 finanziell frei sein willst, nur rein durch Dividende, nehmen wir mal an, machen wir es in Euro, damit es auch ein bisschen für die Zuschauer passt. Was gibt man in Deutschland so aus 2000 Euro? Ist das ein guter Lebensstil?
Ja, also ich würde schon 2.500 sagen,
2500, also
dann ist
30.000
man.
netto pro Jahr. 30.000 netto pro Jahr, das sind brutto ungefähr, was sind das? 40.000 oder 45.000?
Oder 45.
Sagen wir, das sind
Ja.
45.000 brutto. Das heißt, wir bräuchten ziemlich genau schon auf jeden Fall 1 Million Euro. 1 Million Euro, um das zu schaffen. Und wir investieren aber in Dividendentitel. Das ist dann also 1 Million in Euro in Dividendentitel oder in einen Dividenden-ETF investiert. Und davon könnten wir dann die 30.000 Euro pro Jahr in Form von Dividende oder Ausschüttungen netto nach Steuern kassieren. Also überlegt euch jetzt mal, 1 Million Euro. Das ist
Ich
enorm,
habe auch mal
enorm,
neulich was
enorm viel.
ausgerechnet für jemanden, da waren es 1,2 oder so Mille. Also es kommt tatsächlich ganz gut hin gerade.
Also eben, also um die 1 Million Euro ist einfach zu merken, oder? Und wenn wir uns das mal anschauen, dann muss man sich überlegen, in Deutschland, sagen wir mal, du verdienst richtig heftig, Johannes, richtig heftig, 100.000. Verdienst 100.000 im Jahr. Das ist
Im
heftig in
Jahr.
Deutschland, oder?
Das ist
100.000.
schon ganz gut,
Das
ja.
heißt, davon bekommst
Also
du ja vielleicht.
100.000 ist auf jeden Fall die Grenze zur
Das
Glückseligkeit.
heißt, da bekommst du 55.000 nach Steuern vermutlich, oder? Ungefähr 55.000 bei euch. Nehmen wir
Ja.
mal an, das verdienst du 10 Jahre.
40% auf jeden Fall weg in der Liga da oben, ja.
Nehmen wir an, dann hast du 55.000, davon lebst du die Hälfte, hast 50% Sparquote, kannst 27.500 pro Jahr sparen. Selbst mit Zinseszins bei irgendwie konservativen 6% oder so kommst du, wenn du mit 20 beginnst, ja, du musst mit 20 schon 100.000 verdienen, kommst du nicht auf die Million, wenn du 30 bist. Aber du verdienst 100.000 brutto pro Jahr. Darum,
Ja.
es hört
Die
sich.
musst du einfach netto verdienen,
Genau,
verstehst
wenn du sie netto
du?
verdienst, dann sind wir in einer anderen Liga. Und darum, es ist realistisch, ja, dass man mit Rente Rente mit Dividende ist realistisch, ja, wenn man genug verdient. Und das Alter ist auch realistisch, wenn man schon mit 20 so viel verdient. Verdient man mit 20 noch nicht so viel und man möchte mit 30 in Rente gehen, dann muss man sich überlegen, entweder verdient man jetzt mehr oder man findet das nächste Bitcoin-Investment, was ich jetzt nicht empfehlen würde, weil das Hochrisikogezocke ist, dann geht man lieber ins Casino oder man passt seine Pläne an. Oder? Oder wie siehst du so ein bisschen das Thema? Weil ich habe mir das tatsächlich oft durchgerechnet und geschaut und du musst halt echt mega viel verdienen. So diese 30, die fliegt ja bei vielen im Kopf rum oder die 40. Auch das Buch Rente mit 40, dass du das kennst.
Ja, Ja, also ich muss ehrlich sagen, also diese 30 oder die 40, ich finde es immer eine schöne Zahl und die spornt an, aber jetzt für mich selbst ist sie unrealistisch. So. Auch aus dem Grund, also ich meine, ich bin schon über 30, deswegen geht es schon
Da
mal
ist ja
gar
noch
nicht.
genug
Also wenn,
Zeit.
genau, dann, wenn, dann würde ich die 40. Aber auch das ist, finde ich, das wäre auch echt sportlich. So die Frage ist, wie erreiche ich das? Was muss ich dafür tun? Und ist es überhaupt nötig? Weil was mache ich dann mit nach 40? So schaukel ich dann die Eier in der Karibik und das war's oder was? Oder bin ich dann so glücklich einfach, weil ich schon von Dividenden leben könnte, aber ich muss es noch gar nicht, weil ich werde noch reicher. So. Deswegen, also ich strebe jetzt auch keine 30 oder 40 an. Ich denke, das ist auch ziemlich stressig, sowas erreichen zu müssen, irgendwie, wenn man jetzt nicht in einer glücklichen Lage ist, irgendwie einen Plan im Kopf zu haben, so und so mache ich die Mille jetzt aber. Dann würde ich sagen, sofern man jetzt seinen Job nicht abgrundtief hasst, dann kann man ja auch noch gut weiterarbeiten und dann wird einem auch nicht langweilig. So, irgendwas will man ja auch. Also, weißt du, als Mensch willst du ja auch gebraucht werden und einen Sinn irgendwie erfüllen. Und wenn du dann nur noch Netflixst und chillst zu Hause, dann geht so dieser Sinn so ein bisschen weg. Genau, das sind so meine Gedanken dazu, aber ich gebe dir auf jeden Fall total recht. Also wir preisen oft an, ja, es gibt die Möglichkeit, schon mit 25 € nur zu starten in das Ganze erstmal, aber wir sagen halt auch immer, das ist der Anfang, ja, um erstmal reinzukommen und sich an die Schwankungen von der Börse zu gewöhnen. Und überhaupt erstmal was zurückzulegen, damit man merkt, oh, wenn ich jetzt das ein Jahr lang oder 2 Jahre durchziehe, dann habe ich tatsächlich mehr zurückgelegt, als ich dachte. Und das vermehrt sich dann natürlich noch durch die Kurserfolge. Und wenn ich dann nicht nur 25, sondern 50 € zurücklege, dann verdoppelt sich das Ganze schon. Und wenn ich das dann nochmal verdoppele, keine Ahnung. Also wenn man, ich glaube, es gibt verschiedene Rechnungen, aber irgend sowas war auch mit 900 € monatlich einmal, also monatlich zurücklegen. Und dann schaffst du es gut bis 60, 70 oder was. Ich weiß es nicht, ob ich mir die Zahlen gerade, aber 900 € ist auch so eine Zahl, die bei mir im Kopf irgendwie geblieben ist, die zumindest für mich ganz gut wäre. Da bin ich jetzt zwar nicht. Ich war vor ein paar Monaten war ich bei 700 €, dann ging es jetzt zurück und jetzt strebe ich dann vielleicht mal wieder die 700 an. Aber ja, das dauert, ne?
Aber das ist halt auch immer sehr wichtig. Ich meine, wir machen ja den Dividendendienstag und wir sind ja auch voll die Dividendenfans, aber man muss auch ein bisschen einen realistischen Playground haben. Ja, dass wir nicht irgendwie einen Traum oder so verkaufen. Und
Genau,
der
ich
Ralf.
denke, den bekommt ihr hier. Also nicht den Traum, sondern das
Das
Realistische.
Real Talk nennen wir das hier. Der
Ja.
Ralf Bischoff schreibt ja auch dann. Zum Beispiel, die Zahlen sind echt sportlich, es sei denn, jemand ist Messi oder Ronaldo. Ja, klar, sehr sportlich. Darum sage ich ja, Leute, die mit 30, das Ziel haben, zum Beispiel finanziell frei zu sein, das heißt ja nicht, dass sie aufhören zu arbeiten, aber halt so im Hinterkopf, sie müssten nicht mehr arbeiten, aber sie arbeiten einfach weiter. Das ist halt schon so ein Gefühl, okay, es kann alles passieren, ist alles scheißegal, aber ich kann trotzdem leben, ja. Und das ist ja so ein bisschen das Wichtige. Und ja, das ist sehr sportlich. Also wenn das jemand mit 30 schafft oder die Ambition dazu hat, dann muss einem im Klaren sein, dass das zum Beispiel rein statistisch gesehen kaum möglich ist, zum Beispiel als Angestellter. Das ist fast nicht möglich. Das heißt, du musst sagen, oh, ich werde jetzt selbstständig oder sogar im Idealfall Unternehmer. Ja? Und vielleicht ist diese Person gar nicht dafür gemacht, selbstständig zu sein oder Unternehmer, um dieses Ziel dann mit 30 zu erreichen. Dann bleibt er lieber im Angestelltenjob, der ihm Spaß macht. Aber er schafft dann das Ziel erst mit 45 oder mit 50 oder erst später oder geht dann halt Teilzeit oder whatever. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, den du auch vorhin erwähnt hast. Das ist ja auch das, was man macht, ist eigentlich das Wichtige. Also, dass es einem Spaß macht, der Job oder die Selbstständigkeit, das Unternehmertum, whatever. Und eigentlich das ganze Vermögen aufbauen ist dann eigentlich sozusagen wie einfach auch ein Auffangnetz auf eine gewisse Art und Weise, falls mal irgendwas schief geht. Ja? Und natürlich, nicht jeder hat die privilegierte Situation, seinen Job zu mögen oder seine Tätigkeit zu mögen. Das ist mir auch klar. Und darum ist dann so ein bisschen der Ausweg auch, oh, ich will mit Dividenden finanziell frei werden. Aber da muss man sich auch bewusst sein, dass das nicht innerhalb von 5 oder 10 Jahren in der Regel klappt. Ja, das ist sehr, sehr
wichtig. Wenn man kein Sparkoyote ist,
ja, also ist ja, ein bisschen schwieriger. Also es kommt schlussendlich, und das ist ja der Witz an der Sache, wenn du das schnell erreichen willst, kommt es auf dein Einkommen drauf an. Und das blenden irgendwie viele Leute aus, weil überleg dir mal, wir haben jetzt ausgegeben, wir brauchen 1 Million Euro netto, oder? Stell dir mal vor, du wirst das in 5 Jahren in Deutschland schaffen, netto, nach Steuern. Wie viel musst du da pro Jahr verdienen? Du hast ja gar keine Zeit, den Zinseszins für dich arbeiten zu lassen, ja, in 5 Jahren. Ja, das heißt, du müsstest pro Jahr irgendwie wahrscheinlich fast 500.000 verdienen, damit du dann netto schlussendlich nach allen Ausgaben und Kosten dann auf diese Million kommst nach 5 Jahren. Aber wenn du...
Also du willst in fünf Jahren willst du auf die Million,
dann ja,
du
netto.
Pro Jahr 200.000 netto
sparen. Aber du musst also da noch leben.
Sparen.
Ja. Und der genau, Zinseszins genau. Das heißt, konnte gar nicht arbeiten.
400.000 brutto eigentlich,
ja?
Weil die Minimum. Ja nochmal an Steuern hier weggeht.
Also Minimum. Und darum will ich ja auch sagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich bin jetzt 20 oder von mir aus 25 und ich starte jetzt den ersten Job und sich sagt, hey, ich möchte das in 25 Jahren erreichen, wenn ich 50 bin, also 15 Jahre vor Renteneintritt oder 17 Jahre vor Renteneintritt, je nachdem, dann ist es durchaus realistischer, weil dann kann auch der Zinseszins viel länger für einen arbeiten. Und dann sind es auch nicht mehr solche krassen Beträge wie die erste Million mit, man muss 2, 3, 4, 500.000 pro Jahr verdienen, sondern es ist dann wieder ein humaneres Gehalt, vor allem wenn man angestellt ist. Und man muss bedenken, die meisten Leute sind ja angestellt. Also hier jetzt wahrscheinlich im Chat die 200 Leute, wahrscheinlich 90% sind angestellt und der Rest ist selbstständig oder Unternehmer. Ja, vielleicht so plus minus ungefähr. Und das ist extrem wichtig, dass man das auch auf der einen Seite auch realistisch anschaut und sich überlegt, okay, wo möchte ich hin und was sind die Ambitionen, und wenn Rente mit 30 mit Dividenden nicht realistisch ist, ist es realistisch mit 40, vielleicht mit 45, sich das mal ausrechnen, dann merkt man, hey, mit meinem Job, mit meinem Gehalt, ich verdiene aktuell, weil ich gut studiert habe, dies, das gemacht habe, 65.000 brutto pro Jahr, dann ist es realistisch wahrscheinlich, dass ich in den nächsten 20, 25 Jahren durchaus das Ziel erreichen könnte, wenn es gut läuft.
Ja, genau.
Und das ist so ein bisschen so glaube ich, ein Approach, den man unbedingt anschauen sollte, weil ich glaube, es wird nur zu einfach gerne verkauft, dass Rente mit Dividende unter Umständen super schnell gehen kann, innerhalb von 10 Jahren oder so. Und das ist in der Regel halt eben nicht der Fall. Das haben wir ja vorhin auch gerade ausgerechnet, dass man da sehr viel verdienen muss.
Richtig, genau. Das hast du auf jeden Fall gut auf den Punkt gebracht. Mir ist noch während der Unterhaltung eingefallen, wer dann tatsächlich halt angestellt ist und das so schnell wie möglich erreichen will, da gibt es dann diese Frugalismus-Bewegung. Ja.
Ja.
Wenn man sich dafür interessiert, dann als Angestellter möglichst schnell eben in Rente gehen zu können mit 30, 40, ist wahrscheinlich Frugalismus die einzige, Entscheidung die Wahl,
die man da
treffen sollte, genau, oder könnte. Das sind einfach Leute, die leben sehr, sehr sparsam und legen 50 bis, was weiß ich, oder vielleicht sogar mehr Prozent des monatlichen Einkommens legen die zurück für dieses Ziel, was sie dann haben. Aber es ist ganz wichtig, es ist ein fließender Prozess alles. Man sollte sich jetzt nicht stressen, weil man will ja dann auch noch was haben und gesundheitlich irgendwie noch leben. Ja. Und wenn man es nicht schaffen sollte, wie du auch schon angedeutet hast, dann natürlich entweder ein paar Jahre später, aber man muss sich auch immer vor Augen führen, dass man ja dann trotzdem nicht arm ist.
Nee, ja? Das ist ja der Punkt.
Das ist so ein Gedankengang, den also ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht so viel Geld, aber ich könnte auch gut ein Jahr oder zwei, wenn ich sparsam halt lebe, könnte ich echt halt ohne Arbeit auch überleben so. Aber das kommt mir relativ selten in den Sinn, weil dieses Geld so auf der Abstellbank geparkt ist und nicht gedacht ist fürs Geld ausgeben, dass ich das gar nicht in Betracht ziehe. Ja? Irgendwann habe ich mal so einen Post, ich weiß nicht, ob es bei Instagram war oder so, irgendwo mal gesehen, nur wenige verstehen es nach dem Motto, ich habe irgendwie ein mega fettes Portfolio und 1.500 Euro noch auf dem Girokonto und jetzt bin ich arm. So, weißt du? Ja. Wenn man einfach dann nur diese 1.500 Euro auf dem Konto noch sieht, die da in Cash, als Cash liegen, aber vergisst, dass man tatsächlich noch im äußersten Notfall, sage ich jetzt mal, hätte man ja noch einiges, was man angespart hat, was einem auch noch über die Runden helfen würde, auch wenn man dann trotzdem in die Lage kommt, verkaufen zu müssen, wenn die Kurse gerade niedrig sind. So. Also man ist dann nicht arm, man hat sich schon ein Safety-Polster irgendwie aufgebaut, aber es ist natürlich dann trotzdem mega schade.
Also ich muss aber auch sagen, ich rechne mich auch immer sehr gerne arm. Alles, was bereits investiert ist, gehört nicht mehr mir. Das mache ich sehr gerne. Sag meiner Freundin auch immer, ich bin broke, ich habe kein Geld auf mein, ich habe auch echt fast kein Geld auf meinem Privatkonto.
Ja, so ist es halt.
Da ist immer Pustekuchen hier. Bin immer froh, wenn ich da irgendwie 50 Rappen oder so auf dem Boden finde. Ich heb die aber auch auf, die brauche ich immer, die sind gut zum Parken. Nee, aber ohne Witz, also so das Armrechnen, also das finde ich tatsächlich, hat eben so seine positiven Seiten, aber auch seine Schattenseiten. Du hast ja gesagt, man kann es auch vergessen so ein bisschen. Vor allem eben, ich meine, wenn man mit 40, jetzt ganz ehrlich, nehmen wir mal an, du schaffst es jetzt noch mit 40 irgendwie richtig viel Vermögen aufzubauen, aber du schaffst nicht mit 40 finanziell frei zu sein, also in den nächsten 10 Jahren oder 9 Jahren. Es ist ja nicht schlimm, weil vielleicht kannst du ja sagen, okay, ich kann aber schon die Hälfte meiner Fixkosten zahlen durch die Dividenden. Das ist ja immer noch ein riesiger Win, weil die meisten Menschen haben also das ist schon ein abartiges, wie soll ich mal, Accomplishment, weißt du? Mhm. Das heißt, dann wird man irgendwie so, ja, aber ich könnte auch ganz davon leben. Nee, aber diese 50% oder von mir ist auch 30% von den Fixkosten oder von allen Kosten decken. Auch das ist schon enorm, enorm viel, wenn man einige Jahre oder ein Jahrzehnt dran arbeitet. Und das darf man halt nie vergessen, dass es halt trotzdem dann einfach dazustupft. Und vielleicht reicht der ja auch. Und der Zustupf kann ja auch dann sogar sein, dass es einfach dein Lebensstandard wirklich in der richtigen Rente einfach auf demselben Niveau hält oder dir du auch mal Dinge wieder gönnen kannst. Weil die normale Rente alleine ist ja nicht dafür da, deinen Lebensstandard zu decken. Ja, also die normale Rente deckt also in der Regel deinen Lebensstandard nicht. Mal, ja, aber jetzt nicht mehr, oder? Also ich glaub's nicht.
Also wenn man es realistisch betrachtet, nein. Man kriegt von allen Seiten kriegt man geraten, okay, sorge auf jeden Fall noch privat vor.
Ja. Also das heißt,
um die Rentenlücke zu schließen.
Die Rente mit Dividende kann unter Umständen dieser Zustupf sein, um den Lebensstandard beizubehalten. Ja, und im Alter möchte man schon den Lebensstandard vermutlich beibehalten und nicht unbedingt drastisch senken, um irgendwie 30, 40, 50% worst case. Je nach Fall halt. Und das ist, glaube ich, ein enorm wichtiger Faktor. Also selbst wenn man an diesem Ziel Arbeit, Rente mit Dividende uns nicht richtig schafft, also nicht komplett schafft, so gesehen, dann ist es trotzdem noch ein riesiger Win, weil wahrscheinlich kann man trotzdem dann noch das, also seinen Lebensstandard in der richtigen Rente ab 65 oder 67 dann noch beibehalten. Und das ist ja dann das Wichtigste, in meinen Augen zumindest, schlussendlich langfristig.
Guck mal, minimal frugal bringt es auf den Punkt hier, finanzielle Freiheit mit 35. Ach so, das gehört mir noch zum Namen. Ja. Jeder passive Euro ist mega.
Genau, sage ich auch, würde ich auch so unterschreiben.
Ja.
Was haben wir denn hier? Lesen wir mal noch ein paar Kommentare. Finanzbär schreibt jetzt hier auch nochmal, bin ich frugal oder so, aber gebe nur 1200 Euro im Monat aus, Wohnung durch Genossenschaft mega günstig, deswegen kann ich auch 80% sparen, nicht schlecht. Also er spart eben diese 3000 pro Monat, hat er gesagt, nicht schlecht.
Das ist wirklich nicht schlecht, ja, aber Genossenschaft ist auf jeden Fall etwas, wo man sich umschauen könnte. Berlin ist da, glaube ich, ein ganz heißes Pflaster, aber im Moment, zumindest weiß ich das, dass da sehr schwer reinzukommen ist in so eine, da sind kaum Plätze frei, beziehungsweise gar nicht, weil der Wohnungsmarkt sehr, sehr überlaufen ist dort.
Hier, guck mal, der André Steinbrecher hilft uns mit ein bisschen Mathematik. Um bei 7% in 10 Jahren auf die Million zu kommen, musst du 6.000 Euro im Monat sparen. Das sind 72.000 Euro pro Jahr. Mhm. Und wenn wir jetzt das ganz realistisch anschauen, nochmal zum Thema Rente mit Dividende, vielleicht mit 30 schon oder mit 40, ja, also wenn man 10 Jahre Zeitraum hat, ganz ehrlich, wer verdient 6.000 Euro? Nicht allzu viele Leute. Aber es wird Leute geben, die so viel sparen können monatlich, aber das sind ein kleiner Bruchteil der Leute. Ja, also das heißt, das muss man immer so ein bisschen schauen, also sozusagen, also man darf sich der Illusion nicht geben, ich schaffe das mit 25 Euro Sparplänen. Ja?
Nee.
Also einfach so, vielleicht wenn man 25 Euro Sparpläne auf hunderte von Unternehmen hat, dann geht es vielleicht auf pro Monat, weil man dann halt einfach die 6.000 auf so viele Sparpläne verteilt. Aber einfach so als Background, weil wir wollen da ja auch nicht irgendwie so einen Traum verkaufen oder so, dass man halt super schnell dann mit den Dividenden finanziell frei wird.
Aber wir wollen die Leute natürlich anspornen, ja,
Genau, dass man dann
an ihren
langfristig
Zielen zu
dranbleibt.
arbeiten.
Der André Steinbrecher schreibt, das bedeutet ein Monatseinkommen von mindestens 15.000 Euro brutto pro Monat. Da hast du noch keine Lebenshaltung bei und die ist in der Gehaltskasse dann auch nicht ohne. Okay, krass.
Ja.
Boah, heftig.
Das ist halt das Ding, wenn du 6.000 Euro im Monat sparen willst, musst du dran denken, dass du ja noch leben
Ja.
willst. Das kostet vielleicht auch noch 2 oder 2,5 im Monat. Dann hast du noch die Steuern obendrauf.
Ja.
Also ist
Dann kommst
das.
du auf die 15 ungefähr brutto. Heftig.
Ja, ganz genau.
Was haben wir denn noch?
Robert Kiyosaki war doch auch schon mal richtig pleite mit 35.
Sagt er
Und
auch
mit
immer, ja.
47 war er dann finanziell frei. Ich glaube, er kann einfach auch sehr gut verkaufen, ne?
Muss halt aber auch
Und
bedenken,
schreiben und Bücher schreiben.
er ist aber auch Unternehmer und macht
Ja.
skalierbare Dinge. Er ist ja nicht angestellt. Und als Unternehmer wirst du in der Regel nicht auf die Stunde gezahlt. Da wirst du nur auf Erfolg bezahlt und wenn du keinen Erfolg hast, bekommst du Pustekuchen. Also wenn du
Richtig, als
selber
Unternehmer
Unternehmer
sind
bist.
halt nicht nur die Dividenden dann vielleicht ein bisschen Schwankungen unterlegen, sondern natürlich auch das Einkommen. Dann kann man nicht nur, also als Angestellter verdienst halt dann relativ gleich immer über die Jahre, vielleicht mit geringen Gehaltssteigerungen, aber du weißt schon, mit was du rechnen kannst. Und wenn du dann als Unternehmer dich halt betätigst, dann kann es auch mal sein, dass ein Jahr richtig gut läuft und du da die Hälfte schon dann zurücklegen kannst, ne? Weil du einfach alles. Ja, je nachdem, wie viele Angestellte du hast und wie teuer das Business ist, damit es läuft, kannst du dir halt, geht das in deine eigene Tasche. So, minus Steuern halt.
Die Schweiz schreibt, Sparen ist das eine, Vermögensteuer, ja, aber Vermögensteuer ist hier Peanuts. Also auf irgendwie 1 Million, je nach Kanton, um die 2.000, 3.000 Franken, das ist nichts. Das ist im, also 0, irgendwas Bereich, das ist
Ja,
nichts.
kann man bei euch vergessen. Ich weiß schon,
Also
mit den
das kannst,
Steuern.
also Vermögensteuer, das kannst du so außer Acht lassen. Also das, was wir an Steuern sparen, an der Einkommensteuer gegenüber jetzt, also das sind dann mehrere Prozente. Also ich bin jetzt aktuell in der höchsten Steuerklasse und zahle ungefähr ein Drittel Steuern. Ich bin in der höchsten Steuerklasse schon. Das heißt, auf jeden Franken Gehalt, den ich mir auszahle, muss ich ungefähr 30 Rappen Steuern zahlen. Und das ist ja immer noch weit unter, also deutlich drunter. Ich glaube, bei euch ist 45 oder 46% mit allem zusammen,
Naja, also
oder?
wir rechnen hier pauschal eigentlich mit 50.
Oder mit 50 sogar, ja. Also das
So
sind dann.
roundabout, also da bist du auf
Genau.
jeden Fall dann safe, wenn du die Hälfte zurücklegst, dass du auch wirklich die Steuern bezahlen kannst. Aber natürlich, also das gilt jetzt halt für, weiß ich nicht, Leute ab 50, 60.000 oder so im Jahr. Wenn du da runter verdienst, hast du natürlich auch einen Steuerfreibetrag, dann ist es eventuell halt weniger, ne?
Aber das heißt eigentlich, also so mit 50% kann man pauschal dann rechnen, jetzt zum
Ja,
Beispiel in
also wenn man
Deutschland.
richtig halt schon ordentlich verdient, wenn wir jetzt über so Summen sprechen wie 6.000 beziehungsweise halt diese 15.000 im Monat, dann rechne mit 50. Also machen zumindest die Steuerberater alle, machen das so,
Dann bekommst du vielleicht eh noch was zurück.
die.
So Bonuszahlung. Immer wenn du die Steuererklärung machst, bei solchen Beträgen.
Kriegst du noch was zurück? Naja, wenn du Unternehmer bist, dann zahlst du eigentlich nur danach.
Nee,
Beziehungsweise
du
auch.
kannst doch als Privatperson bei euch in Deutschland eine Steuererklärung machen, dachte ich.
Ja, wenn du Angestellter
Ja.
bist, dann kannst du eine Steuererklärung machen und dann kriegst du normalerweise was zurück.
Genau. Also ja, das meinte ich. Ich meine jetzt nicht als Unternehmer, ich meine jetzt als
Genau.
Angestellter, genau.
Als
Also als
Unternehmer
Unternehmer
würde ich
musst du ja
erstmal
sowieso
davon
eine machen.
ausgehen, genau, als Unternehmer würde ich erstmal davon ausgehen, dass du zahlst. Ja.
Wir haben hier noch ein paar Fragen. Oder der Jason Stone haut raus. Johannes, bitte mal realistische Zahlen nennen bei 2000 bis 2500 Euro zum Leben und dann noch sparen. Viele haben nicht mal so viel Lohngehalt. Ich leider auch, schreibt der Jason. Ich kann es jetzt halt nicht von Deutschland her sagen. Hier in der Schweiz ist der Median schweizweit 6.700 irgendwas brutto. In Zürich 7.800 brutto. Gehalt pro Monat mal 12. Und ganz ehrlich, wenn ich in Zürich leben würde, mit diesem Gehalt, mit dem Mediangehalt, ich hätte dann wirklich das Mediangehalt, 7, 8 brutto, dann könnte ich locker, locker, no joke, locker Minimum 3.000 pro Monat auf die Seite legen. Wenn nicht sogar mehr. In der Schweiz. Aber ich habe noch keine Kinder. Ich würde jetzt auch nicht alleine wohnen, sondern zum Beispiel mit der Freundin. Und ich würde jetzt auch, ich habe auch kein Auto, würde auch kein Auto wollen, vor allem in Zürich nicht. Darum, das sind dann viele Faktoren, wo man dann auch sagen muss, okay, wenn du das Auto noch hast, Kinder noch hast, dies, jenes und so weiter, alles noch hast, dann kannst du vielleicht nicht mehr so viel sparen. Das heißt, es ist immer individuell bedingt. Ich weiß nicht, wie ist es in Deutschland? Weißt du gerade das Mediangehalt brutto oder?
Nicht wirklich, nicht wirklich. Nicht so, dass ich sagen könnte, okay, ich stehe jetzt hinter der Zahl.
Okay, vielleicht weiß ja einer aus der Community.
Ja, genau, vielleicht weiß es die Community, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, natürlich, den man hier entgegnen kann. Es kommt immer auf die Lebensumstände an, die eigenen, ne? Ob das realistisch ist oder nicht. Wenn man eben vielleicht gerade aus der Uni kommt und tatsächlich noch keine Kinder und vielleicht kein Auto und dies und das, ne, was du gesagt hast, dann kann man tatsächlich mehr zurücklegen. Wenn man das dann alles schon hat und Ansprüche natürlich auch an das Leben stellt, die man dann auch natürlich haben darf, gar kein Problem. Dann wird es halt eventuell mit diesen 2500 kann es auch knapp werden, ja, das stimmt. Deswegen muss sich im Prinzip das jeder selbst ausrechnen, als Guideline, keine Ahnung, was brauche ich denn, um überhaupt zu leben? Was brauche ich denn zum Leben? Kriege ich das vielleicht irgendwie runter? Was bleibt mir dann übrig zum Sparen und wo komme ich damit hin? Oder man geht über die andere Richtung, okay, wie viel bräuchte ich denn, um von Dividenden optimalerweise leben zu können und wie viel müsste ich dann monatlich zurücklegen und wie erreiche ich vielleicht das? So, weißt du, entweder die eine oder die andere Richtung. Man kommt natürlich eher zum Ziel wahrscheinlich, wenn man vom Optimalzustand sich zurückrechnet auf das, was man optimalerweise monatlich also zurücklegen bzw. sparen und investieren müsste. Weil ansonsten schwimmt man halt einfach so rum, so, ja, ich investiere mal und das ist eher so das, was ich jetzt halt im Prinzip dann auch noch mache. Ich weiß zwar so, okay, eigentlich wären für mich jetzt optimalerweise oder wäre mein optimales Ziel irgendwie diese 900 Euro. Aber trotzdem sage ich ja, okay, also wenn es dann mal nicht geht, einen Monat, dann investiere ich halt nur mal 300 Euro oder was weiß ich, 500 Euro oder 600 Euro ist dann bin ich nicht so hart mit mir. Ja, wie gesagt, also da muss jeder wirklich selber rechnen, was braucht er zum Leben und wo will er hin. Und vielleicht ist es ja wirklich, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, nur um die Rentenlücke zu schließen. Ja, weil da muss man natürlich auch dran denken, wir werden wahrscheinlich noch eine Rente kriegen, wenn es auch nicht viel ist, wird da noch was vom Staat rumkommen. Und dann kann man sich auch ausrechnen, wie viel von dem, was ich da erwarten kann. Man kriegt ja diese regelmäßigen Schreiben
Rentenbescheide
hier
oder
in
wie die es
Deutschland,
nennt.
diese Rentenbescheide, wo dann so draufsteht, drei verschiedene Zahlen und dann kann man sich eine aussuchen. Und dann, ja, keine Ahnung, würde ich mal die niedrigste nehmen und von da aus vielleicht versuchen, die Rentenlücke zu schließen. Und dann nimmt man das als Zahl, so, ja.
Hier schreiben ganz viele Brutto 2503. Die Zahl ist sehr oft gedroppt, also ich gehe mal davon aus, Brutto 2503 für 2019 könnte gut möglich korrekt sein. Das heißt, das wären brutto 30.000 pro Jahr. Netto, was ist dann das Netto 2,5? Das ist ja nicht der höchste Steuersatz
Das
dann.
sind
1.
3,5, was du da, glaube ich, verdienst, wenn du
Nee,
2,5
2,5 brutto,
rausbekommst.
Entschuldigung. 2,5 ist brutto.
2,5 brutto? Ach so, das
Naja,
stimmt, steht
ja,
brutto.
sorry. Medianeinkommen heißt 50% verdient mehr,
Is it
50% weniger.
real?
Ich kann mir
Is
gut
it
vorstellen, weil
real?
ich glaube, 3, 4 oder so hat jemand erwähnt, ist brutto, aber der Durchschnitt. Und Durchschnitt ist immer höher, auch hier bei uns in der Schweiz.
Alter, aber stimmt, das schreiben hier im Weltenbummler Hans
Ganz
Klein,
viele
Fast
schreiben
Rich, Fast Rich.
2503, die haben wahrscheinlich gegoogelt. Das müsste schon stimmen, wahrscheinlich. Wir nehmen es
Okay,
jetzt mal
das ist
an.
ja
Das heißt, netto wären das sicherlich
recht
vielleicht
wenig.
1,5 oder so, oder? Oder 1,6, 1,7, irgendwas in dem Bereich netto.
Ja,
Kommt das
würde ich
hin?
jetzt auch mal schätzen.
Ja. Dass wir einfach mal realistisch sind.
Ja,
Weil, wie schon
ja.
gesagt, vorhin hat uns der André Steinbrecher sehr gut vorgerechnet, man muss extrem viel sparen, um die Millionen möglichst schnell zu bekommen. Ja, und extrem viel brutto entsprechend verdienen. Schuld heißt Peter Daniel. Was schreibt er noch? Arbeit, um nur zu sparen, macht auf Dauer keine Freude. Absolut korrekt. Etwas mehr Realismus würde euch gut tun. Wir machen hier doch den ganzen Stream schon Real Talk, oder? Ist doch. Also, Jetzt mal ganz Real Talk hier im Chat. Wir machen ja, Mann, doch jetzt.
Echt, ey.
Der ganze Stream ist doch jetzt Real Talk gewesen, dass es sehr unrealistisch ist, bereits mit so schnell die Rente mit Dividende zu bekommen, und oder?
Ich habe gesagt, ich habe nicht als Ziel mit 30 oder 40 in
genau,
Rente.
Genau, hä?
Gehen, aber, aber es ist nicht unmöglich, haben wir ja gesagt.
Nur also
stell dich
sprechen.
Drauf ein, was du erreichst, also wie der Weg dahin aussieht, so.
Also ich bin gerade echt leicht verwirrt. Wir sind doch sehr realistisch, oder Johannes? Oder irgendwie haben wir gerade...
Ich denke schon, vielleicht hat der ein oder andere nicht alles so mitgehört.
Also ich bin jetzt gerade ultra verwirrt. Also wir haben ja im Prinzip, also die Kernmessages, es ist machbar, aber es ist ultimativ schwer. Und wenn man es früher erreichen will, ist es denen vorbehalten, die schon sehr viel verdienen. Was nicht heißt, dass die, die es viel verdienen, nicht verdient haben, sondern... Viele verdienen vielleicht so viel, weil sie halt ultra krass hustlen oder halt vielleicht auch irgendwas aufbauen, was halt deutlich größer ist als jetzt zum Beispiel für die Stunde oder whatever. Ja, aber ich sag's mal so, die meisten werden das nicht mit 30 schaffen, die Rente mit Dividende. Das ist mal ganz, ganz fix klar auf jeden Fall.
Und du hast vorhin auch den Punkt schon klar gemacht, weil die meisten sind keine Unternehmer und dann...
Oder wollen es gar nicht sein, haben keinen Bock drauf.
Kein eigenes Unternehmen, beziehungsweise wollen es auch gar nicht sein. Aber das ist eben ein wichtiger Punkt, der dafür ordentlich mehr Einkommen sorgen könnte, der es dann auch wahrscheinlicher macht, das in dieser kurzen Zeit zu erreichen. Aber eben als Angestellter mit 2.500 netto ist es natürlich etwas schwieriger, ja.
Ja, aber es ist...
Ihr seid realistisch gesehen unrealistisch. ja, darauf können wir uns einigen. Ich meine, wir hantieren hier teilweise natürlich schon mit horrenden Zahlen, die man sich ja kaum vorstellen kann. Ich meine, 1 Million. Ja, das ist schon ein bisschen ungreifbar und ja. Im Leben werden die aber einige tatsächlich verdienen. So ist es ja nicht.
Die meisten Schweizer. Aber sie legen es nicht alles zurück. Der durchschnittliche Schweizer, also der Median-Schweizer verdient in seinem Leben 3,2 Millionen oder so. Median-Schweizer. 3, irgendwas oder 2,9. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Über sein ganzes Arbeitsleben. Also jemand, der halt mit 20 direkt beginnt zu arbeiten. Also jemand, der die Ausbildung abschließt. Also der hat dann 45 Jahre, um diese 3, irgendwas Millionen zu verdienen. Brutto. Heißt, er muss noch davon leben, Steuern zahlen und so weiter. In Deutschland könnte es gut möglich sein, dass es ziemlich genau auf 1 Million kommt oder so, kann ich mir vorstellen. Oder 1,2 oder 1,3 Millionen auf ein Arbeitsleben, median gerechnet.
Ja, ich überschlage das jetzt mal Johannes-mäßig. Warte kurz. Gleich haben wir es. Einen kurzen Moment. 1,2 Millionen.
Stimmt das? 1,2? Das ist korrekt.
Ja, ich habe jetzt einfach mal 30.000 mal 40
okay, dann stimmt's ja.
Arbeitsjahre nice. Gerechnet und das sind ja. 1,2 Millionen.
Aber das ist natürlich, davon muss man noch leben, Steuern zahlen und alles Mögliche. Das muss man im Hinterkopf behalten. Also verdienen tun sie wahrscheinlich sehr viele Leute in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Nicht alle, aber sehr viele. Aber das Wichtige ist ja, wenn wir über diese Millionen sprechen, ist es wahrscheinlich auch sehr oft, man hat die Million irgendwo investiert mit Nachsteuergelder. Und von dieser Million hat man dann zum Beispiel 4% Dividenden. Und davon lebt man dann. Und das ist halt eben so das, in Anführungsstrichen, unrealistische für viele Leute, glaube ich. Wenn wir uns darauf vielleicht einigen können.
Und dann noch ein Punkt, der vielleicht unrealistisch ist, der mehr zum Tragen kommt, als sich es die Leute vielleicht vorstellen können, ist der Zinseszins, der einen aber bei diesem ganzen Weg unterstützt. Ne? Wenn man eben nicht nur in jetzt Hochdividendenwerte investiert, von Anfang an, die keine Kursgewinne machen können. So. Also die sie nicht so wirklich machen, weil sie schon an ihrer Blüte stehen, die Unternehmen. Sondern eben auch ein bisschen in Wachstumswerte investieren, damit man dann über die ganze Zeit noch ein bisschen Kapital über diesen Weg mehren kann.
So, wir haben jetzt noch eine sehr kritische Antwort vom JD Du. Nur Unternehmer werden zu wollen, reicht ja nicht. Man muss ja auch eine gute Idee haben, mit der man sich selbstständig machen kann. Eine Kneipe öffnen gehört wohl vermutlich nicht dazu. Also ich glaube, die Leute, die wirklich vermögend werden, machen in der Regel sehr oft etwas, was zu einem gewissen Grad skalierbar ist. Und wenn du eine Kneipe eröffnest, müsstest du schon fast sagen, du müsstest einen Kneipen-Franchise eröffnen. Ja. Dann bist du Unternehmer. Ansonsten bist du eigentlich nur selbstständig. Und das ist halt so ein bisschen dann der Unterschied. Rich Dad, Poor Dad erklärt das ganz gut mit dem Cashflow-Quadrant. Da bist du ja auch, glaube ich, bewandert. Hast du auch gelesen, das Buch. Und es gibt,
Nee,
nicht gelesen?
nicht komplett, aber ich habe mir die Zusammenfassung durchgelesen.
Aber da gibt es halt den Employee, den Self-Employed, den Business Owner und halt den Investor. Und in der Regel, wenn du jetzt rein nur aus finanzieller Perspektive das anschaust, willst du nur im Business Owner Quadrant und im Investor Quadrant sein. Wir sind, glaube ich, hier alle im Investor Quadrant, müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist jeder von uns drin. Aber die meisten sind wahrscheinlich im Employee Sektor oder im Self-Employed Sektor. Das Problem bei beiden Sektoren sehr oft ist, dass es nicht skalierbar ist und dass du beim Business Owner oder im Business Owner, da kannst du skalieren. Wie kannst du skalieren? Indem du halt Systeme im Prinzip aufbaust, in dem Sinn Unternehmen und diese dann für dich arbeiten. In dem Sinn, du stellst dann irgendwann Mitarbeiter ein oder du outsourcest gewisse Sachen und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Approach. Und das Problem bei einer Kneipe ist, sie ist nicht skalierbar, außer du machst vielleicht auch ein Franchise draus oder so. Oder du sagst, du machst das in eine hochpreisige Kneipe. Das heißt, dass dann in Whisky nicht 5 € kostet, sondern 50 € oder 500 €. Aber da musst du auch Leute finden, die diese 500 € zahlen und du diese abartigen Margen auch bekommen kannst. Ja? Da gibt es verschiedene Modelle. Und Louis Vuitton zum Beispiel oder Louis Vuitton Moët Hennessy, sehr gutes Beispiel, die machen die hochpreisige Variante. Sie müssen wenig verkaufen, ihre Produktionskosten sind relativ low, sage ich jetzt mal. Und sie verkaufen statt 100.000 Taschen à 10 € verkaufen sie halt einfach 1.000 Taschen à 10.000 € oder so. Ja? Und das heißt, die machen es mit dem niedrigen Volumen, aber mit dem hohen Preis. Das sind dann verschiedene Businessmodelle.
Ja. Leute, es ist übrigens der Wahnsinn. Wir sind gerade ungefähr 240 Zuschauer hier in
Ich
diesem
merke es gerade.
Livestream.
Ja.
Wir sind gerade übrigens auch
Ja,
auf
das, ich
Instagram
glaube, auf
rausgeflogen, aber
Instagram.
ich sehe auch, wir haben nur 42 Daumen nach oben hier mit so vielen Zuschauern. Bitte nochmal einmal hier für den Sparkojoten den Like-Button hier smashen, ja?
Was haben wir denn noch? Thorsten Geiss und bis zur Rente auch mal Geld ausgeben, sich was gönnen, das macht das Leben aus. Dieser ganze Frugalismus-Quatsch ist doch nicht lebenswert. Wir haben, glaube ich, vorhin, du hast vorhin kurz auch Frugalismus erwähnt. Wollen wir das noch mal kurz, wenn jetzt eh gerade so viele Leute dabei sind, noch mal kurz vertiefen oder wollen wir das noch mal darauf eingehen?
Auf Frugalismus?
Ja.
Ich glaube, wir sehen uns ja beide nicht als Frugalismus, ne? Also
Also ich
als
finde es nichts
Frugalismus. Wir sehen
Schlechtes.
uns nicht als Frugalismus, als Frugalisten, Entschuldigung. Das muss jeder für sich selbst ausmachen, ne? Also ich meine, ich glaube, so die Grenze ist auch fließend. Die Frage ist jetzt, ab wann lebt man wirklich frugal? Gibt es da irgendeine Regel? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann hier minimal frugal, kennt sich da besser aus vielleicht. Aber ich habe jetzt auch nicht das Ziel, frugal zu leben, zumindest noch nicht, beziehungsweise im Moment habe ich einfach nicht den Drang danach. Kann dazu relativ wenig sagen. Ich weiß eben, dass man dann maximal möglich spart und seine Finanzen wirklich sehr, sehr gut im Griff hat, ne? Also den genauen Blick auf die eigenen Finanzen hat und genau weiß, was man wo ausgegeben hat. Sonst wäre wahrscheinlich das ganze Sparen auch in der Hinsicht und günstige Leben nicht möglich.
Also ich vergleiche es immer so ein bisschen gerne, so frugal kann man, also ich stelle mir das auch immer so vor, wenn du so das ultimative frugale Leben hast, dann bist du so ein Mönch in einem Kloster, weißt du, so in einem asiatischen Kloster in Tibet oder so, das ist so das ultimativ frugale Leben. Und also weißt du, was ich meine, oder? Aber jetzt zum Beispiel, natürlich ist das die ultimative Extreme und das ist auch nichts verwerflich. Also das darf ja jeder machen, wie er will. Ich finde das auch cool, wenn Leute das machen. Aber für mich persönlich, wie auch bei dir, wäre es jetzt aktuell nicht so ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, okay, das zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Ferien gehe, weil Leute verwechseln Minimalismus mit Frugalismus mega oft. Und wenn ich zum Beispiel in die Ferien gehe, also dann kann es schon auch mal teurer sein. Also es muss nicht, es ist nicht ultra, ultra teuer, so überrissen teuer, aber es ist dann vielleicht ein bisschen teurer als sonst. Und dann so auf einmal, ja, du bist doch kein Minimalist mehr, aber Minimalismus hat zum Beispiel nichts zu tun mit, wie viel Geld man ausgibt. Das ist beim Frugalismus ja der Fall, weil beim Frugalismus ja der Kern der Message, hey, ich möchte meine Ausgaben so krass optimieren und natürlich da sparen, wo ich sparen kann. Und das auf das ausrichten und möglichst viel von dem, was ich spare, entsprechend investieren und dann in Kombination, wenn man noch investiert, eben an dieser finanziellen Freiheit arbeiten und mit diesem frugalen Lebensstil dann auch die finanzielle Freiheit genießen. Das ist so ein bisschen der Frugalismus, glaube ich. Aber eben, wenn einem das gefällt, hey, dann go for it. Aber ich glaube, das sind die wenigsten Leute, die jetzt in diese Kategorie gehen, sondern die meisten wollen irgendwie, ich sage jetzt mal, wenn du hier Exzess hast und hier Frugalismus, sind die meisten Menschen irgendwo dazwischen. Ja? Nicht irgendwie beim Exzess voll extrem, sondern einfach halt so dazwischen in der Mitte irgendwo. Das ist so,
Wobei
glaube
es da
ich.
auch einige Leute gibt am Exzess.
Natürlich, gibt ja beide Extremen.
Ja. Aber genau die Unterscheidung vielleicht nochmal, genau, du bist eher, also minimalistisch heißt nicht minimal möglich Geld ausgeben, sondern minimaler, das in die Wohnung eingerichtet zu haben wahrscheinlich und minimal
Also sich aufs
physischen
Wesentliche,
Ballast
im
einfach
Prinzip
mit sich
aufs
tragen, oder?
Wesentliche konzentrieren. Egal, ob das jetzt Beziehungen, Freunde, Gegenstände sind, egal. Einfach sich aufs Wesentliche konzentrieren, was einem wichtig ist. Jetzt vielleicht auch unabhängig davon, wie teuer etwas ist. Na? Das heißt jetzt zum Beispiel auch, es kann etwas durchaus teuer sein, aber es ist was Wesentliches, was ich für wichtig in meinem Leben empfinde. Na, egal, was es jetzt so, was Physisches, ein Erlebnis oder sonst irgendwas. Es kann aber auch völlig kostenlos sein. Es muss nicht mal Geld kosten. Darum, Minimalismus ist weniger der Fokus beim Thema Geld. Da spielt das Thema Geld im Prinzip eigentlich keine Rolle. Sehr oft ist es aber so, wenn man minimalistisch lebt, dass der Lebensstil dadurch deutlich günstiger wird, weil man merkt, okay, für mich sind diese Dinge wesentlich. Aber es kann dann halt auch sein, hey, wenn es für mich wesentlich ist, dass ich First Class fliege, dann fliege ich First Class. Bei mir ist es jetzt nicht der Fall, aber es gibt sicherlich irgendwelche Leute, für die ist das wesentlich. Ja, aber dann kann ich halt auch nichts dafür, dass das für sie wesentlich ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt.
Ja, das ist auf jeden
Lebten.
Fall ein Weg, wie einigen sicherlich natürlich auch früher in Rente dann gehen können. Und das trägt sich natürlich auch weiter, ne? Wenn man grundsätzlich weniger Geld ausgegeben hat zum Leben, dann braucht man danach oder plant man auch mit weniger auszukommen. Also generell, dass dann nicht so nicht, jetzt nicht die großen Summen unbedingt im Spiel sind, die man da raushaut, ja.
Doch, sagt selbst Tim Schäfer, dass er geizig ist, zum Beispiel Geld für ein ordentliches Handy ausgeben. Okay,
Echt,
echt,
ja.
ich weiß es nicht. Ist das so ein Zitat von ihm? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, aber es kann gut sein, dass er halt sagt, ja, das geht doch immer noch mein Handy, warum soll ich mir noch ein neues kaufen? Oder hier ein High-Class-Handy, so was irgendwie, was ist denn überhaupt heutzutage High-Class? Ich weiß nicht, Samsung Galaxy
Ich
S10
habe
oder
keine
11
Ahnung von
oder so.
Android. Ich weiß
Ich
nicht
meine,
mal,
ich habe
welches
immer
das
noch
neue iPhone
mein
ist.
7er hier. Wahrscheinlich bin ich schon total old so, aber es funktioniert halt auch noch. Die Frage ist jetzt, zählt das noch als gescheites Handy?
Also ich sage immer, es soll
Weiß nicht.
zweckgemäß sein und vor allem, wenn es ein Arbeitsgerät ist, soll es funktionieren und sobald es nicht mehr gut funktioniert, dann muss man es austauschen. Weil es ist ja dann auch
Ja.
wieder ein Gerät, mit dem man wieder schlussendlich Geld reinholt, weil es ja ein
Ja,
Investment ist.
übrigens, ich habe dir ja erzählt, dass man jetzt rumgespackt hat. Das hat sich inzwischen gelöst. Also
Von
es spackt
alleine.
nicht mehr. Ja,
Okay.
also ich brauche jetzt erstmal kein neues Handy mehr.
Umso besser. Jetzt kommt der frugalistische Lebensstil zum Vorschein beim Johannes. Der
Ja.
Wolf haut jetzt hier auch nochmal raus, ein Seitenhieb, solange man sich nicht bei den anderen durchschnort und wegen jedem Euro herumjammert, ist es okay, wahrscheinlich. Wollte er noch schreiben. Ja, finde ich auch. Also, Frugalismus heißt, glaube ich, auch nicht schnorren. Also, das auf jeden Fall nicht falsch verstehen. Frugalismus ist einfach eine Entscheidung, dass man halt so leben möchte, also frugal leben möchte. Das ist ja
Ja, ich
nichts
glaube,
Schlimmes.
optimalerweise hat man ja auch dann verschiedene Konten, auf denen dann hat man vielleicht auch ein Spaßkonto, wo man dann, also von dem man das Geld dann auch auf die Kacke hauen kann, so, wo es dann nicht so schade drum ist, weil ich kenne schon auch von mir jetzt so Gedankenzüge, klar, dass man sich dann schon mehrmals überlegt, so, brauche ich das, muss ich jetzt das wirklich, welche kaufe ich jetzt, ne, das ist dann natürlich schon so eine Sache, kaufe ich jetzt die teureren Paprika oder die billigeren Paprika, so, lohnt sich das? Gibt es da einen Mehrwert zwischen Bio und konventionell? Ne? Also das sind dann halt, das sind so Gedankengänge und weiß ich jetzt nicht, ob Frugalisten sich das grundsätzlich stellen oder ob die dann auch mehr, also gesundheitsbewusster eh sind und sich dann vielleicht die Bio-Variante einfach holen, weil sie vielleicht auch sagen, das ist es mir wert oder so. Weil Gesundheit muss einem ja theoretisch auch was wert sein und da gebe ich ganz offen zu. Also das ist da hapert es bei mir auch ab und zu. Und diese Gedankengänge, die hat, glaube ich, auch jeder, dass man ab und zu sich so fragt, so, ah, das ist jetzt aber hier so. Weißt du, und dann geht es aber nur um ein paar Cent. Das ist dann auch
Also,
wieder das.
ich glaube, jetzt vielleicht aufs Thema Frugalismus, ich muss jetzt hier aber, also der Thorsten Geist schreibt, Frugalismus ist Geiz gesellschaftskonform verpackt, finde ich etwas überrissen gesagt. Aber ich glaube schon, Was man als Frugalist, es gibt da eine Feuerprobe, ich weiß nicht, ob das alle schaffen werden, aber wenn man als Frugalist wirklich zum Beispiel auf einmal wirklich deutlich mehr verdient, zum Beispiel das 10, 20, 30-fache, also pro Monat verdient, wenn man dann noch frugalistisch lebt und frugalistisch ist, dann ist es, glaube ich, auf jeden Fall, dann hat es nichts damit zu tun, dass man einfach geizig ist, sondern dann ist das einfach ein Lebensstil, den man gerne hat, wenn du verstehst, was ich meine. Aber wenn man merkt, dass mit dem steigenden Einkommen und trotz frugalistischen Mindset sich man langsam auch trotzdem immer weiter anpasst und den Lebensstil weiter nach oben anpasst, dann ist man vielleicht doch nicht so happy gewesen mit dem frugalen Lebensstil, sondern hat ihn einfach nur gehabt, damit man eine hohe Sparquote hat und damit auch früher finanziell frei werden kann, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, also es kommt sehr auf die Einzelperson drauf an, glaube ich, weil Gehirne funktionieren im Prinzip gerne immer in den gleichen Bahnen. Das heißt, wenn man sich beigebracht hat, du schaust hier auf jeden Euro, dann wirst du wahrscheinlich auch gar nicht so leicht davon abkommen, wenn du das jahrelang gemacht hast. Ne, dann
Auch
bist du
wenn du auf einmal
trotzdem,
einfach das 10, 20, 30, 40-fache verdienst.
Das kann ich
Okay.
mir super gut vorstellen, dass die Leute das dann zielbewusst investieren und das nicht auf die Kacke hauen. So, ich glaube, dann eher sind die Leute gefährdet tatsächlich, die sich jetzt damit nicht befasst haben, mit Finanzen grundsätzlich da weniger Bildung vielleicht sich reingepfiffen haben, sich reingezogen haben. Und dann glücklicherweise vielleicht mal bei, weiß ich nicht, im Lotto gewonnen haben oder den ersten Preis bei, na, Deutschland sucht den
Ja.
Superstar gemacht haben oder so. Das sind dann so Kandidaten, weißt du, wo das schnelle Geld kommt, wo es dann vielleicht auch wieder schnell weg ist.
Aber ich muss,
Oder
also
nicht an Exzess
ich muss
gewinnt
dann auch
wird.
sagen, ich habe ja halt nicht so das Frugalisten-Mindset. Aber ich muss sagen, ich hatte schon Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Probleme im Sinne von, ich habe jetzt nicht deutlich, deutlich mehr ausgegeben, sondern ich musste mich schon am Riemen reißen. Muss ich ehrlich so zugeben. Also
Ja,
jetzt,
du bist ja
wenn
auch
wir
kein
schon beim Real Talk
Frugalist.
bleiben. Wenn wir schon
Ja,
beim
ja.
Real Talk bleiben. Also ich muss
Ja,
ganz ehrlich
genau.
sagen, ich hatte schon Mühe und da muss man schon so ein bisschen sich am Riemen reißen und sich auch mal selber eine Ohrfeige geben, damit man wieder auf dem Boden. Also, weißt du, was ich meine? Damit man nicht sagt, okay, hey, ich ziehe mir jetzt einfach das oder
Ja,
das.
vielleicht hast du dir auch nicht jahrelang gesagt, okay, leb sparsam, leb sparsam, leb sparsam.
Ja, doch, ich hab schon immer eigentlich eine Sparquote
So.
relativ über Jahre hinweg von 50, selbst in der UBS damals 50% gespart. Darum finde ich es halt, aber eben, das ist so meine persönliche Erfahrung gewesen, wollte ich einfach nochmal reinwerfen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das Frugalismus mit geizig sein zu tun hat. Das glaube ich weniger. Das ist, glaube ich, kann man nicht so.
Es muss auf jeden Fall nicht sein,
Nee,
nein.
also ich glaube, das kann man nicht sozusagen gleichstellen, finde ich persönlich, weil das hat
Nee,
ja der
also
Buch
es
geschrieben.
kann sein, aber es muss definitiv nicht sein. Nee, glaube ich auch nicht. Und hier schreibt noch jemand, Julia Globe schreibt, ab 300.000 fängt ein Dividendenportfolio meiner Ansicht nach echt Spaß
Macht schon
zu
ab. Also
machen oder
mir
so.
macht es auch schon jetzt Spaß. Aber ab 300.000 macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß, weil dann noch mehr reinkommt.
Ja, genau. Und ab 1,2 Mille, wie wir berechnet haben, macht es dann richtig viel
Dann macht es
Spaß.
richtig, weil dann ist die Rente mit Dividende.
Safe.
Ich würde jetzt noch so zum Abschluss, weil wir haben jetzt auch ein bisschen, glaube ich, überzogen, aber es sind auch immer noch viele Leute dabei, noch eine Frage in die Community reinwerfen. Jetzt nach dieser ganzen Diskussion, wir haben jetzt wirklich 70 Minuten über das Thema Rente mit Dividende gesprochen und alles drumherum. Was denkt ihr? Wie realistisch ist die Rente-Dividende für euch in welchem Alter, wenn ihr euch das als Ziel setzt? Tippt es einfach mal rein und es
Das
kann natürlich,
Alter.
genau das Alter, genau. Und das kann natürlich auch etwas sein, woran ihr hinarbeitet. Muss nicht unbedingt sein, dass es vielleicht realistisch ist, aber das ist vielleicht euer Ziel und vielleicht habt ihr gewisse Ambitionen. Also schreibt einfach mal rein, würde uns auf jeden Fall interessieren. Ich hau jetzt hier auch mal was rein, so low-key-mäßig. Ich schreibe jetzt mal hier so ganz reißerisch natürlich eine Zahl hin und mach mal den Anfang und dann schauen wir mal, wer hier welche Zahlen droppt. Also Andreas Kremmer, 55. Andreas
Ich habe
Tattarusio
auch mal
bietet
eine
65.
50.
Ja. Jason Stone bietet eine 67. Pink Leoli 90. Sage ich nicht 100. Lukas 55. Lucky Luke 50. Der Hong Tran unterbietet 40. Mein Freund 40. Johannes packt eine 50 aus. Okay, gutes Mittelfeld.
Ja, ne?
Und der andere, Johann
ich bin
Hannes,
da auch realistisch.
45. Ja. Ein Apostein 60. Happy Ghoul ist bei 40. Also wir sehen, alle sind so zwischen, ich sage jetzt mal 40 und 60, oder? Mhm. Oder irre ich mich gerade?
Ja, es gibt auch noch ein bisschen ein paar, die gehen in Richtung, ja, also 65, 63, ja, aber ich glaube,
aber die meisten, Großteil, oder?
Also bei 65 ist dann bei den meisten gut. Ja.
Ja, also finde ich schon mal sehr, sehr, ich sag's mal so, lobenswert, dass auch alle das so ein bisschen realistisch im Blick haben und sich jetzt nicht irgendwie festbeißen und einem Traum nachjagen. Aber auf der Kehrseite, du weißt jetzt, was kommt von mir, glaube ich, Johannes, oder?
Oder nicht? Ich habe gerade noch Kommentare gelesen, das heißt, ich war nur 50% okay bei dir. Irgendwas kommt jetzt.
Es kommt jetzt, nämlich, ihr seid zu realistisch. Vielleicht auch ein bisschen out of the box denken. Und dann wird einer von diesen 50 Leuten vielleicht das auch deutlich früher schaffen. Problem ist, das, was wir uns als Ziele setzen, da kommen wir Worst Case hin. Oder im Ideal Case hin.
Ja, im Ideal Case.
Bedeutet, wenn man das Ideal Case erreicht, fragt man sich dann vielleicht, hey, was wäre, wenn ich mir das Ziel gesetzt hätte mit 30? Lieber erreiche ich ein Ziel nicht und setze es mir mit 30.
Stimmt.
Und komme dann mit 40 Stimmt. hin. Und denk mir, ja, okay, aber ich habe Vollgas gegeben. Das ist so mein Mindset. Das ist, glaube ich, auch ein guter Abschluss. Aber ich finde es sehr lobenswert, dass alle da wirklich eine realistische Vorstellung haben, daran arbeiten. Und finde ich sehr geil irgendwie. Oder in der Community. Haben wir einen guten Job gemacht mit der Dividendendienstagbildung, ja, oder?
Ja, 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 auf jeden Fall. Doso, was war die Frage? Wir haben euch gefragt, wann ihr in Rente gehen wollen
mit Dividende.
Würdet mit Dividende und sind bei so 65 oder so maximal gelandet. Und der Sparkoyote hat nochmal gesagt, Leute, setzt vielleicht mal, um das jetzt mal in meine Worte zu übersetzen, setzt das Ziel vielleicht mal ein bisschen runter oder überlegt, das Ziel runterzusetzen, weil es ist cooler. Also vielleicht etwas mehr zu geben und das Ziel nicht zu erreichen, dann kann man es trotzdem noch nach oben korrigieren, ne? Ja.
Genau, also so sehe ich das ein bisschen, aber.
Hast du mir auch schon mal gegeben, diesen Tipp, ja?
Genau, aber ist ja verschiedener
Punkt. Setz dich immer ein bisschen höher, Kollege. Genau.
aber ja, ich glaube, wir tun einen guten Job, was Dividendenbildung angeht, oder? Also Bildung ja, im Dividendenbereich. Weil auf sonst hätten Fall. Wir nicht so eine tolle Community, die hier sehr realistische Zahlen droppt.
Richtig, genau, die uns immer unterstützt und korrigiert und mit uns diskutiert und ich denke, alle, die sich hier für Dividenden interessieren, die haben hier ihren Spaß, denke ich.
Gut, nächstes Mal haben wir wieder Portfolios. Wir haben ja Richtig. Immer Portfolios, dann also immer drei Portfolios, dann einen normalen Dividendienstag, dann wieder Portfolios immer abwechseln. Und ich glaube, heute war sogar einer der erfolgreichsten normalen Sessions, oder?
Ich glaube, ja. Ich glaube, es war noch nicht so, dass wir in der normalen Session mal 250 Leute hatten. Ja,
heftig,
das ist
heftig.
Schon legendär.
Ist halt auch die beste, ja? Die beste,
größte?
Ja, größte Dividendienstag-Livestream-Show. Genau, interaktivste im gesamten Dachraum. Ja?
Richtig.
Genau, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. wir wünschen euch einen schönen Abend und seid beim nächsten Mal auch dabei. Wir schauen uns drei Portfolios wieder aus der Dividendienstag-Community an.
Jawohl. Bis dahin.
Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!